HR Info. Kultur.
Mit Juliane Orth. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Selbst Profis tun sich hart. Das hat Ernst Osterkamp festgestellt, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Ich meine, dass ich selbst bei Germanistikstudenten und gerade bei Germanistikstudenten ganz erhebliche Defizite in der Beherrschung der Regeln der deutschen Sprache beobachten musste. Das ist eine wichtige Aufgabe.
Hier gibt es also Handlungsbedarf für die Akademie, die an diesem Wochenende 70 Jahre alt wird. Und das ist bei weitem nicht ihre einzige Herausforderung. Aber erstmal gibt es ein anderes Jubiläum zu feiern. Das English Theatre in Frankfurt besteht seit 40 Jahren. Das ist alles andere als selbstverständlich, weil das Haus turbulente Zeiten hinter sich hat und sogar eine Insolvenz. Das scheint lange vergessen. Die Finanzen sind stabil und es gibt eine treue Fangemeinde. Zur Feier des 40. präsentiert das English Theatre eine neue Produktion. Einer flog über das Kuckucksnest. Aber ganz anders, als man es bisher kannte. Jan Tussing hat das Stück schon gesehen.
Letzte Proben im English Theatre in Frankfurt. Einer flog über das Kuckucksnest. 5 Oscars, 6 Golden Globes. Der Film von 1975 mit Jack Nicholson in der Hauptrolle war damals ein Kassenschlager. Und das wünscht sich Intendant Daniel Nicolai natürlich auch für Frankfurt.
Wir haben ja mit dem Stück einiges angestellt. Also auch um von dem Jack Nicholson wegzukommen und so. Das ist bei uns ja eine junge, schwarze, kriminelle Frau und hat Nurse Ratched ist ein Mann.
Daniel Nicolai hat ein Händchen für die Stücke. Musicals wie Spring Awakening oder Rocky Horror Picture Show oder Schauspiel wie Hand to God oder Handbagged waren sehr erfolgreich. Sein Team kennt den Geschmack des Frankfurter Publikums, denn jedes Stück wird individuell angepasst.
Mir wäre wirklich schon sehr recht, wenn die Leute wüssten, dass ich nicht irgendwie in London kurz einkaufen gehe und mal schaue, was da so läuft, sondern dass die Sachen vor dem Team, auch aus Frankfurt, für Frankfurt produziert werden. Das ist ja ein großer Unterschied, ob sie ein Gastspielhaus sind oder ob sie wirklich selbst produzieren und dann natürlich auch so eine Handschrift für Frankfurt machen können.
Für das neue Stück One Flew Over the Cuckoo's Nest hat sich Daniel Nicolai den jungen Regisseur Derek Anderson ins Haus geholt und mit ihm neue Schauspieler gecastet. Ein festes Ensemble gibt es nicht.
Das wäre auch viel zu teuer und eigentlich nicht wirtschaftlich. Wir machen jetzt Sweeney Todd mit 14 super Musical-Darstellern und machen danach vielleicht ein Vorhänder, also mit 4-Personen-Stück. Und dann brauchen wir ja Leute, die super spielen, aber nicht unbedingt singen und tanzen können. Wir haben einen Casting-Director in London und es wird genauso gecastet, wie das National Theatre oder Regional Theatres in UK tun.
Auf höchstem Niveau. Deswegen hat das English Theatre auch eine große und treue Fangemeinde. Natürlich junge Menschen, die gut Englisch sprechen, aber auch Oldies und internationale Zuschauer, die in Frankfurt leben und arbeiten. Dabei stand das Theater 2001, als Daniel Nicolai das Ruder übernahm, kurz vor dem Aus und musste Insolvenz anmelden.
In so einer schweren Zeit, da wussten wir ja manchmal am Ende des Monats gar nicht, wie wir die Leute bezahlen sollten. So Sachen waren das. Da denken sie natürlich nicht, ach, das wird auf einmal dann so wunderbar abgehen. Jetzt hat das Haus auch in England einen ziemlichen Namen. Also dort läuft es ja alles über Agenten. Das ist für unseren Castingdirektor nicht schwer, tolle Leute in England zu kriegen, weil die auch wissen, dass sie hier im Herzen Frankfurts ganz gut versorgt werden.
Nach 40 Jahren hat das English Theatre einen festen Platz in der deutschen Theaterlandschaft. Und seit der Brexit-Debatte stehen Daniel Nicolai mit seinem Team sogar mehr denn je im Rampenlicht.
Es wird ja jeden Tag anders und jeden Tag noch verrückter. Unsere Saison ist ja überschrieben mit Flirting with Madness. Und das hat natürlich auch mit dem zu tun, was wir so sehen, auch an Staatsoberhäuptern, die da rumlaufen.
Flirting with Madness. Da steht das neue Stück doch unter einem guten Stern. Einer flog übers Kuckucksnest, könnte auch in Frankfurt ein Hit werden.
One Flew Over the Cuckoo's Nest, die neue Produktion zur Feier des 40-jährigen Bestehens des English Theatre in Frankfurt. Jan Tussing hat berichtet. Am 28. August 1949, vor 70 Jahren also, wurde in der Frankfurter Paulskirche die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gegründet. Es war der 200. Geburtstag von Goethe. Ihren Sitz nahm die Akademie in Darmstadt, wo sie auch gleich den Büchnerpreis von der Stadt Frankfurt übernahm, den sie bis heute vergibt. Der renommierteste Literaturpreis in Deutschland. Die Akademie sollte ein Ort sein, an dem die Trennungen und Verletzungen überwunden werden konnten, die die Literatenszene im Krieg erlitten hatte. Statt großer Verbrüderung gab es aber erstmal harte Auseinandersetzungen. Warum es so schwierig war, die Schriftsteller zusammenzubringen, das habe ich Akademiepräsident Professor Ernst Osterkamp gefragt.
Da sind einerseits diejenigen gewesen, die im Lande geblieben sind in der Zeit der Diktatur. Da sind die Emigranten auf der anderen Seite. Es ist der Versuch unternommen worden, die Literatur der Emigranten auch in Deutschland wieder zugänglich zu machen. Das ist alles nicht ohne Schwierigkeiten und Widersprüche geschehen. Das zeigt sich exemplarisch etwa an dem Versuch, Thomas Mann zum Ehrenmitglied der Akademie zu machen, was wiederum auf konservativer, reaktionärer Seite zu Austritten geführt hat. Es war also eine extrem schwierige Situation.
Die andere Aufgabe war ja auch, die Sprache von ideologisch kontaminierten Begriffen aus der Nazizeit zu befreien. Daraus ist ja dann das Wörterbuch des Unmenschen von Dolf Sternberger entstanden. Gerade jetzt hat man ja den Eindruck, dass sich mit dem Erstarken von populistischen Bewegungen auch solche Begriffe wieder einnisten in unserer Sprache oder weiter ausbreiten. Müssen Sie da jetzt nicht wieder aktiv werden?
Wir werden immer wieder konfrontiert damit, dass gesagt wird, es tritt doch mittlerweile eine Verrohung der Sprache ein. Nun würde ich jetzt erstmal dagegen sagen, es ist nicht die Sprache, die verroht, sondern es sind die politischen Akteure allenfalls. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um diese eigentümlichen Phänomene des Hate Speech Internet, nicht, wo Leute dadurch, dass sie in eine mediale Anonymität eintreten, nun auf einmal zu Formen der persönlichen Aggression sich sprachlich aufschwingen, die vorher so nicht zu beobachten waren. Und das sind Prozesse, die sicherlich sprachhistorisch gewaltige Konsequenzen haben werden. Und das gilt es zu beobachten. Viel subtiler ist auf der anderen Seite die Frage, ob es nicht so leichte semantische Verschiebungen bei Schlüsselwörtern wie etwa Nation, Volk und dergleichen im politischen Diskurs gibt und ob diese semantischen Verschiebungen nicht zu neuen Ausgrenzungsstrategien, zu Renationalisierungstendenzen, wie wir sie allenthalben in Europa beobachten, führen. Und natürlich kann man das nur mit kritischem Sinn begleiten von unserer Akademie aus.
Sie sprechen davon beobachten und kritischer Begleitung. Können Sie auch aktiv etwas tun?
Wir können darauf aufmerksam machen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns so etwas wünschen wie eine sprachliche Sensibilisierung, dann denke ich, hat auch die Schule eine ganz, ganz entscheidende Funktion in diesen Prozessen. Und deshalb arbeiten wir zurzeit an einem Bericht zur Lage des Sprachunterrichts in den Schulen. Das ist ein Thema von brennender Aktualität und viele Eltern haben damit ihre Probleme.
Interessant ist ja in diesem Zusammenhang auch, dass die Macht der Sprache auch jetzt wirklich herauskristallisiert wird. Das heißt ja dann, es folgen erst die Worte und dann die Taten. Das ist ja aber auch wiederum ganz interessant, dass die Sprache damit als sehr mächtig angesehen wird. Nehmen Sie das auch so wahr?
Natürlich, aber das war immer so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas Gutes. Man kann mit der Sprache sozusagen auch positive politische, gesellschaftliche, ideelle Entwicklungen ansteuern. Und wir alle sind Leser und wir wären die Menschen nicht geworden, die wir geworden sind, wenn wir uns nicht eine Fülle von sozusagen ideellen Gehalten angeeignet hätten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses intensive Lesen von komplexen, literarischen, ästhetisch hervorragend gestalteten Texten tatsächlich auch zu einer Komplexitätssteigerung des Denkens führt und damit zur Ausbildung von inneren Widerstandskräften gegen aktuelle Ideologisierungstendenzen. Auch das gehört zur Kraft der Sprache.
Also die Sprache kann auch eine gewisse Immunisierung bedeuten.
Ja, durch Sensibilisierung.
Sie veröffentlichen seit gut 10 Jahren auch den Bericht zur Lage der deutschen Sprache. In welcher Lage sehen Sie denn unsere Sprache aktuell?
Da sind die Leute immer schockiert, wenn man das so ganz spontan sagt. Ich denke, dass die deutsche Sprache in hervorragender Verfassung ist.
Das ist
sie
doch schön.
Sie verfügt über einen extrem hohen Wortschatz. Sie bereichert sich durch andere Sprachen. Sie ist offen für zahllose Entwicklungen. Sie ist ein extrem flexibles Medium, das über eine immer wieder erstaunliche Ausdrucksvarietät verfügt. Und ich denke, das ist das ganz, ganz große Plus, das wir mit der deutschen Sprache haben. Aber auf der anderen Seite, wir können dieses herrliche, dieses wunderbare Instrument nur dann sinnvoll nutzen und einsetzen, wenn wir wirklich diese Sprache gelernt haben und in sie eingeübt werden. Und da ist der Sprachunterricht, der universitäre Unterricht von ganz, ganz herausragender Bedeutung. Und ich denke, dass es auch unbedingt notwendig ist, sich immer wieder neu für die Qualitäten dieser deutschen Sprache zu sensibilisieren. Und das geht am besten dadurch, dass wir lesen. Und zwar große Texte lesen und aktuelle Texte lesen, die auf die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit dadurch reagieren, dass sie gewissermaßen im Medium des Subjekts reflektieren.
Sie haben jetzt die Universität angesprochen und Sie haben von großen Texten gesprochen. Das klingt natürlich jetzt so ein bisschen elitär. Wir alle sprechen ja hier die allermeisten sprechen ja hier die deutsche Sprache. Und die muss ja nun dann auch für alle Bevölkerungsgruppen und für alle Bildungsschichten wichtig und erreichbar sein. Also mit der Akademie müssten Sie ja dann eigentlich auch auf all diese Menschen gucken.
Das tun wir auch. Wir beschäftigen uns in den letzten Jahren zunehmend mit der Kinder- und Jugendliteratur. Aber auf der anderen Seite hat auch die Akademie ziemlich große Herausforderungen. Das wird uns gelingen. Wir werden Drittmittel einwerben. Wir haben auch schon eine Struktur für den Sprachbericht. Und ich denke, dass wir das in den nächsten 2-3 Jahren so auf den Weg bringen können, dass wir damit auch positive Wirkungen in die Zukunft hinein realisieren können.
Und darauf können Sie dann zum 75. auch anstoßen?
Ich hoffe.
Das sagt Professor Ernst Osterkamp. Er ist Literaturwissenschaftler und Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Wir haben zum 70-jährigen Bestehen der Akademie miteinander gesprochen. Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Seit fast 3 Monaten protestieren Zehntausende gegen ihre Regierung, die von der Pekinger Führung eingesetzt wurde. Seit 1997 gehört die ehemalige britische Kolonie Hongkong zu China. Als Sonderverwaltungszone hat Hongkong eine eigene Verfassung und ein demokratisches System. Das aber sehen die Demonstranten in Gefahr und deshalb protestieren sie gegen den wachsenden Einfluss der Führung in Peking. Viele Künstler haben sich der Protestbewegung angeschlossen. Einer von ihnen ist der Maler und Galerist Sun Mo. Steffen Wurzel hat ihn in seiner Hongkonger Galerie getroffen.
Viele Kunstwerke gibt es in der Galerie von Sun Mu nicht mehr zu sehen, denn der 57-Jährige zieht gerade aus. An der Wand lehnen abgehängte Gemälde und halb verpackte Skulpturen, auf dem Boden sind Werkzeuge verstreut und überall stehen halb gepackte Kisten herum. Freiwillig räumt Sun Mu seine Galerie im Hongkonger Stadtteil Kowloon nicht aus. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Ihm fehle die entsprechende Lizenz für Gewerbe in den Bereichen Freizeit und Unterhaltung. Das hat ihm die städtische Immobilienfirma Ende vergangenen Jahres überraschend mitgeteilt. Doch das hält Sun Mu für ein vorgeschobenes Argument. Er vermutet, dass ihm aus politischen Gründen gekündigt wurde. Denn die Kunstwerke, die Sun Mu ausstellt und selber macht, kritisieren sehr häufig Chinas Staats- und Parteiführung oder die von ihr unterstützte Hongkonger Regierung.
Wir organisieren regelmäßig Kunstausstellungen zu politischen und sozialen Themen. Wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung über die vielen festgenommenen Bürgerrechtsanwälte in China. Einige unserer Ausstellungen sind so politisch, dass sie in Festlandchina keine Chance hätten und verboten würden.
Seit Anfang Juni, seit dem ersten Tag der Hongkonger Massenproteste gegen die Regierung, unterstützt Sun Mu die Demonstranten. Er habe in den vergangenen Wochen kaum eine Protestaktion in Hongkong ausgelassen, erzählt er.
Wir haben eine Menge Banner und Slogans entworfen. Zuletzt hatten wir unser Galerieschild abgehängt und stattdessen ein Protestbanner angebracht.
Viele in der Kunst- und Kulturszene Hongkongs unterstützen dieser Tage die pro-demokratischen Massenproteste. Bildende Künstler, Autoren und Musiker etwa. Trotzdem gebe es den Riss zwischen Hongkong und Festlandchina auch in der Kunstszene, betont Sun Mu. Wenn er, der selbst vom Festland kommt, Künstler von dort in einer Ausstellung präsentiere, interessierten sich die Hongkonger dafür viel weniger als für Künstler, die gebürtig aus der früheren britischen Kolonie kommen, erzählt Sun Mu. Nicht nur im Bereich der Kunst, aber auch dort gelte, so richtig warm werden Hongkonger mit Festlandchinesen in der Regel nicht.
Für die meisten Hongkonger sind Festlandchinesen einfach nur Schmuggler oder Shoppingsüchtige. Oder sie betrachten sie pauschal als unzivilisiert. Festlandchinesen wollen sich nicht in Warteschlangen anstellen und sie pissen auf die Straße. Das sind die gängigen Vorurteile. Und ich bin sicher, die da oben sind ganz froh darüber, dass der untere Teil der Gesellschaft sich über so etwas die Köpfe einschlägt.
San Mo zeigt eine Installation, die aus kleinen grauschwarzen Figuren besteht, die eine Plastiktüte in der Hand halten. Sie stellen den sogenannten Tankman dar, also den Mann, der sich während der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking am 4. Juni 1989 mit einer Einkaufstüte vor mehrere Panzer stellte. Das entsprechende Foto ist weltberühmt.
Solche Kunst ist wichtig, weil sie in Festlandchina nicht erlaubt ist. Selbst hier in Hongkong gehören wir zu den wenigen, die sich noch trauen, mit kritischer Kunst zu arbeiten.
Eine neue Bleibe für seine Galerie hat San Mu noch nicht. Denn bisher hat er nichts Bezahlbares gefunden in Hongkong. Doch er will nicht aufgeben.
Natürlich macht mir das Sorgen, aber die Angst darf den Drang nach Freiheit nicht besiegen.
Steffen Wurzel berichtete über San Mu, Maler und Galerist aus Hongkong und Kämpfer für die Demokratie. Ganz andere Bilder von ganz anderen Demonstrationen sind uns auch noch gut im Gedächtnis. Die ganz große Nachbesprechung der 68er-Bewegung haben wir gerade hinter uns gebracht und sind noch voll mit Geschichten und Bildern von Langhaarfrisuren, besetzten Hörsälen und Sit-ins. Man konnte den Eindruck gewinnen, da sei eine Generation in Europa kollektiv auf dem gleichen Trip gewesen. Dabei gab es natürlich unendlich viele Menschen, die einfach ihr Leben gelebt haben, ohne vom Strudel der Ereignisse mitgerissen zu werden. Eine solche Geschichte schildert der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer in seinem neuen Roman Unhaltbare Zustände. Sulzer ist schon oft gelobt und ausgezeichnet worden für seine gut komponierten Geschichten und treffende Beschreibung von Personen. hr-Info-Kulturredakteurin Hadwiga Fertsch-Röver findet, dass ihm das auch diesmal wieder gut gelungen ist.
hr-Info. Der Büchercheck.
Die Figuren in den Romanen von Alain-Claude Sulzer üben oft Berufe aus, die eher am Rand der großen Geschehnisse stehen. Kellner, Postbote oder, wie jetzt in seinem neuen Roman, ein Schaufensterdekorateur namens Stettler. Er dekoriert schon seit Jahrzehnten die Schaufenster eines traditionsreichen Warenhauses einer Schweizer Großstadt. Es sind die späten 60er Jahre. Auch im beschaulichen Basel ist die Gesellschaft im Umbruch. Stettlers Kunst, die vorbeiziehenden Menschen mittels Jahreszeitendekorationen und drapierten Schaufensterpuppen zum Stehenbleiben und Konsumieren zu verführen, verfängt nicht mehr bei einer Generation, die Blue Jeans und Parker trägt.
Worum es geht.
Alain-Claude Sulzer spiegelt in der Figur des Schaufensterdekorateurs die Tragik eines Mannes, der so in seine eigene Welt eingesponnen ist, dass die gesellschaftlichen Veränderungen unbemerkt an ihm vorübergehen. Faszinierend, wie sich der Autor mit Empathie und soziologischem Gespür in den Kopf eines Mannes versetzt, der beharrlich am Status quo seines mühsam gezimmerten Lebensentwurfs festhält. Ganz beiläufig unterläuft Alain-Claude Sulzer so das Klischeebild von 1968, das gewöhnlich mit Befreiung und Emanzipation gleichgesetzt wird.
Wie es geschrieben ist.
Schon in seinem Roman »Aus den Fugen« hat der Autor gezeigt, wie er Musik in Worte zu kleiden versteht. In »Unhaltbare Zustände« hört der traurige Schaufensterdekorateur eines Abends im Radio das Klavierstück »Jeudot – Wasserspiele« von Maurice Ravel.
Die verschlungenen, silbernen Läufe, das Flimmern und Leuchten der Töne zeichnete bewegte Wasserflächen, emporschießende und herabsackende Wasserfontänen und platzende Wasserblasen vor sein inneres Auge, bis sich das Wasser unter den Händen der unsichtbaren Pianistin wieder beruhigte. Was für ein sonderbares Wesen musste ein Mensch sein, der sich auf diese Weise ausdrücken konnte. Er fasste den Entschluss, der Klavierspielerin zu schreiben.
Kunstvoll verknüpft der Erzähler Sulzer in unhaltbare Zustände Lebensfäden, die sich in der Realität nie kreuzen würden. In der Schilderung der virtuellen Beziehung, die sein Protagonist mit der Pianistin Lotte aufnimmt, beschwört der Schriftsteller die Kraft der Imagination, Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Mit der parallel eingewobenen Geschichte der Musikerin Lotte spielt Sulzer gekonnt auf der Klaviatur des Unterhaltungsromans. Werden die Musikerin und der unglückliche Schweizer Schaufensterdekorateur zusammenfinden? Was jetzt nicht verraten werden darf, um den Spaß nicht zu verderben an den raffiniert gebauten Spannungsbögen.
Wie es gefällt.
Unhaltbare Zustände ist ein feinsinnig komponierter Roman mit Sympathie für seine Figuren und detaillierter Kenntnis von Zeitgeist und Stil der 60er Jahre geschrieben. Für mich ein flüssig zu lesender literarischer Nachtrag zur Protestbewegung vor einem halben Jahrhundert. Die Revolution im Schaufenster jedenfalls findet statt. Nur vielleicht etwas anders als erwartet.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Hartwiger Fertschröver über das neue Buch von Alain-Claude Sulzer. Es heißt Unhaltbare Zustände, ist bei Galliani erschienen und kostet 22 Euro. Mossul im Irak, Aleppo und Palmyra in Syrien und Leptis Magna in Libyen. Diese Städte sind Standorte von Weltkulturerbe. Aber leider von Weltkulturerbe, das von Krieg und Fanatismus weitgehend zerstört wurde. Wie zum Beispiel die Oasenstadt Palmyra, die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats 2015 gesprengt hatten. Ein Aufschrei ging damals um die Welt und es wurde diskutiert, was es bedeutet, wenn das kulturelle Erbe eines Landes einfach ausgelöscht wird. Aber es ist noch da, wenigstens digital. Wissenschaftler und Computertechniker haben die vier Weltkulturerbestätten wieder auferstehen lassen. Auf Flachbildschirmen und mit Hilfe von 3D-Brillen kann man sie jetzt wieder besuchen. Und zwar in der Bundeskunsthalle in Bonn. Henning Hubert war da.
Man schlängelt sich durch die Bonner Ausstellung wie durch eine arabische Altstadt. Meist sind die Gänge eng, mal hinter einer Ecke auch etwas breiter. Auch die Decken sind oft niedrig. In den Nischen zu entdecken, beeindruckende Videos mit Bewohnern der Welterbestätten. Sie berichten über ihre vergeblichen Rettungsversuche. Heute sind Mossul im Irak, Aleppo und Palmyra in Syrien weitgehend zerstört. Wie schlimm, zeigt ein Drohnenflug an einem frühen Morgen nach dem Sieg 2017 über die Terrormiliz Islamischer Staat in Mossul. Man sieht zerschossene Wohnungen, ausgebrannte Autowracks, eingestürzte Sakralbauten. Französische Forscher haben diese Drohnenflüge gewagt und zusammen mit einer Computerspielefirma anschließend die Rekonstruktion vorgenommen. 3D-Modelle lassen Mausoleen, Moscheen, Kirchen, Tempel wieder auferstehen. Wie auch die rund 2000 Jahre alten Tempel des Baal und des Baal Shamin in Palmyra. Vor 4 Jahren hat sie die Terrormiliz Islamischer Staat gesprengt. Bundeskunsthallenintendant Rhein Wolfs präsentiert die Trümmerfelder und den Zustand vor den Sprengungen. Beamer werfen die Bilder auf riesige Leinwände.
Die großen Kulturstätten, die Weltkulturerbestätten, die sind menschenleer gezeigt. Das sind Aufnahmen, die meistens früh morgens gemacht wurden. Und der Begriff IS fällt hier und da, aber ist in den Großprojektionen zuerst einmal nicht anwesend. Die erste Ebene ist die Ebene, die berührt, ist die Ebene, die klar macht, wie unvorstellbar das Leid letztendlich ist und die Zerstörung. Und dann auf eine andere Ebene kriegt man dann die Erklärungen dazu geliefert.
Die Videos aus der Luft bilden nur einen Teil der komplett virtuellen Reise durch die heute arabischen Welterbestätten. In einer Nische zeigt ein Film, wie IS-Kämpfer die Grabhöhlen von Palmyra nutzten, als Unterkunft oder Kantine, und sie dabei verunstalteten. Die Nekropolen stammen aus dem 2. Jahrhundert und sind eigentlich mit prächtigen Fresken geschmückt und mit Steinsarkophagen vollgestellt. Die Deckenmalereien haben sie übertüncht, die steinernen Büsten auf den Sarkophagen abgedeckt, um sie nicht täglich ansehen zu müssen. Neben Mossul, Aleppo und Palmyra ist Leptis Magna die 4. in Bonn präsentierte Welterbestätte. Die riesige römische Ruinenstadt wurde zwar nicht durch Krieg zerstört, verfällt aber auch. Sie liegt heute fast unbewacht an der libyschen Mittelmeerküste. Was wird nun aus den Welterbestätten, deren Zerstörungsgrad jetzt eindrücklich vor Augen geführt wird? Die Bonner Ausstellungsleiterin Susanne Annen will das nicht entscheiden.
Wir können beraten, wir können Möglichkeiten aufzeigen. Das tut diese Ausstellung, Möglichkeiten aufzeigen. Aber die Entscheidung muss vor Ort getroffen werden. Und vor allen Dingen muss Bevölkerung mit eingebunden werden. Denn es ist Gesellschaft, um die es da geht. Es sind ja nicht nur Kulturstätten, es ist Geschichte.
Am weitesten ist man mit Wiederaufbauplänen im irakischen Mossul. Dort sollen für gut 50 Millionen Dollar die zerstörte Al-Nuri-Moschee und das Minarett wiedererrichtet werden. Nicht nur in 3D-Technik, sondern Stein auf Stein.
Henning Hubert über die Ausstellung von Mossul nach Palmyra. Sie ist noch bis zum 3. November in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de und in der Audiothek. Mein Name ist Juliane Orth.